Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Haut und Herz, der Kinderhaut-Podcast. In dieser Episode beschäftigen wir uns mit dem Thema des Hautmikrobioms. Felix und Tatjana erklären, welche Rolle diese Mikroorganismen spielen, wie sie unsere Haut schützen und was passiert, wenn dieses empfindliche Gleichgewicht gestört wird. Ihr erfahrt auch, wie sich das Hautmikrobiom eurer Kinder mit der Zeit entwickelt und durch welche Faktoren es beeinflusst werden kann. Im Haut und Herz Newsletter bekommt ihr jeden Sonntag eine Zusammenfassung der aktuellen Folge zum Abspeichern. Da könnt ihr diese Woche also alles über das Mikrobiom nachlesen. Den Link zur Anmeldung findet ihr in den Shownotes. Bitte beachtet auch heute, dass der Podcast keine medizinische Beratung ersetzt und wendet euch für eine individuelle Beratung immer an euren Arzt oder an eure Ärztin. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei der Folge.
Guten Morgen, Tati.
Hallo, lieber Felix.
Guten Morgen, liebe Herzis, und willkommen zu unserer 39. Folge von Haut und Herz. Heute mit einem Thema, was mich persönlich auch sehr interessiert, weil da wahnsinnig viel passiert aktuell in der Wissenschaft. Ununterbrochen, so fühlt sich zumindest an, werden da neue Ergebnisse publiziert, die total spannend sind, weil es sich um ein Gebiet der Wissenschaft handelt, von dem wir noch so wahnsinnig wenig wissen, aber wo so wahnsinnig viel drinsteckt und was auch so relevant für unseren Alltag ist. Und zwar geht's um die Keime, die in uns und auf unserem Körper leben. Tati, die Keime unserer Haut, das ist das Thema unserer heutigen Folge.
Genau, es geht um das Mikrobiom. Und wie du sagst, Felix, ich find's auch mega spannend, was da alles an Forschungsergebnissen kommt. Wusstest du, dass das Darmmikrobiom, das heißt also alles, was an Bakterien, an Pilzen, an Milben, alles, was so kriecht und kraucht in unserem Darm, vermutlich in engem Zusammenhang steht mit der Entstehung von Lifestyle-Erkrankungen, die ja immer mehr zunehmen, zum Beispiel Fettleibigkeit, Diabetes, also Blutzuckerkrankheit, aber auch entzündliche Darmerkrankungen, wie zum Beispiel Morbus Crohn, Asthma, Allergien. All diese Erkrankungen scheinen im Zusammenhang zu stehen mit dem Darmmikrobiom. Zumindest haben Menschen, die diese Erkrankung haben, deutliche Veränderungen in ihrer Zusammensetzung der Keime in dem Darm, wenn man das vergleicht mit Menschen, die diese Erkrankungen nicht haben. Also da ist auf jeden Fall was dran.
Ja, ich finde, das ist eben, was ich gerade auch schon meinte. Die Bakterien oder die Keime insgesamt in und auf unserem Körper haben eben einen großen Einfluss, nicht nur, was du gerade gesagt hast, auf die Organe und das richtige Funktionieren des Körpers, sondern tatsächlich auch auf unser Wohlbefinden. In der Studie hat man gezeigt, dass die Keime im Darm, wenn die aus der Balance geraten, sogar Depressionen verursachen können. Oder zumindest hat man, wie du gesagt hast, hat man gezeigt, dass bei Menschen, die Depressionen haben, häufig auch die Keime im Darm nicht in der richtigen Balance sind. Das heißt, sogar wie wir uns fühlen, wird durch die und durch unsere Mitbewohner im weitesten Sinne beeinflusst. Das finde ich total spannend. Wir wollen ja heute über das Mikrobiom der Haut sprechen. Auf unserer Haut, das ist ja sozusagen die äußerste Schicht unseres Körpers, da wohnen unendlich viele kleine und kleinste Tierchen. Und auch die spielen eine ganz wichtige Rolle bei der Entstehung von Hauterkrankungen oder bei Hautgesundheit insgesamt. Und das wollen wir uns heute mal genauer angucken. Tati, willst du uns vielleicht mal erklären, was das Mikrobiom eigentlich genau ist?
Also das Mikrobiom bezeichnet eigentlich alle Mikroorganismen, die unseren Körper besiedeln oder bewohnen, wie du sagst. Weil tatsächlich ist es ja wie so eine große WG, in der wir da mit unseren Keimen existieren. Und zu diesen Mikroorganismen zählen vor allen Dingen Bakterien, weil die mengenmäßig am häufigsten vorkommen, aber auch Viren, Pilze und zum Beispiel Milben auf der Haut, ja, zählen zu diesem Ökosystem, was auf unserer Haut lebt, was wir als Mikrobiom bezeichnen.
Tati, Milben, Bakterien, Pilze und Viren sogar, das hört sich ja irgendwie so an, als wären die, das hört sich doch nicht gesund an.
Ja, das denkt man eben. Die haben leider so eine ganz schlechte Reputation. Aber tatsächlich tragen diese Keime ganz, ganz maßgeblich zu unserer Gesundheit bei. Die haben super wichtige Funktionen in unserem Körper, die dafür sorgen, dass es uns gut geht.
Von wie vielen sprechen wir da? Sind das irgendwie ein paar Milben hier irgendwie und die kommen und die gehen? Oder sind die überall?
Ja, also jetzt halte ich fest, das sind Billionen dieser kleinen, ja, Krabbler, die wir da haben. Ich versuche es mal ein bisschen konkreter zu machen. Also ungefähr 3% des menschlichen Körpers besteht aus Mikroben. Wenn wir jetzt nur mal die Bakterien angucken, die wie gesagt den Großteil des Mikrobioms ausmachen, dann schleppen du und ich als Erwachsene bis zu 2 Kilogramm Bakterien auf uns herum. Das ist jetzt nicht nur das Haut-, sondern eben auch das Darmmikrobiom mit einbegriffen. Und insgesamt haben wir in unserem Körper tatsächlich 10-mal so viele Bakterien, wie wir überhaupt menschliche Zellen haben. Also unser Großteil ist überhaupt aus diesen Mikroben, besteht aus Mikroben.
Das habe ich auch schon mal gehört und finde ich, kann man auch an der Stelle nochmal unterstreichen. Es gibt tatsächlich mehr fremde Tierchen in und auf uns als Zellen in unserem Körper. Und da hat mein Professor in der Uni gesagt, dass gar nicht klar ist, wer wen besiedelt. Weil man könnte auch sagen, dass wir Menschen die Bakterien besiedeln, weil wir eigentlich in der Minderzahl sind. Also wir Menschen Zellen. Total crazy, wenn man sich das so vorstellt.
Ja, soll ich dir noch was verraten? Bin ich jetzt während meiner Recherche hier für die Folge auch drauf gekommen, fand ich auch super cool, dass knapp 40% unseres Erbgutes, also der Gene, die uns ja wirklich als Mensch ausmachen, gehen zurück auf unsere bakteriellen Vorfahren. Also crazy, wie eng verwoben quasi die Bakterien und die Mikroben mit uns Menschen sind. Ganz, ganz spannend.
Auf unserer Haut sitzen ja, wie gesagt, wahnsinnig viele Mikroben. Tati, haben die bestimmte Aufgaben? Sind die wichtig für uns? Oder ist es eigentlich egal, ob es denen gut geht und auch welche Bakterien da oder welche Mikroorganismen da zu Hause sind?
Nein, so wie bei uns jetzt auch in der Einleitung gesagt, das Mikrobiom ist extrem wichtig für unsere Gesundheit und ja, erfüllt ganz, ganz wichtige Aufgaben. Tatsächlich beim Hautmikrobiom, da wissen wir noch gar nicht so viel drüber, weil die meiste Forschung sich eben bis jetzt auf die Mikroben in unserem Darm konzentriert hat. Aber wenn wir mal überlegen, die Haut ist ja sozusagen die äußerste Schutzschicht und sozusagen die erste Barriere und ist das, was als erstes in Kontakt tritt mit allem in der Umwelt. Und das Mikrobiom ist ja quasi nochmal eine Schicht auf der Haut, die da sitzt, sodass also alles, was auf unsere Haut dringt, muss erstmal sozusagen diese Mikrobiomschicht passieren, sodass dem Mikrobiom sicherlich eine ganz wichtige Filterfunktion zukommt, wie so eine Art Türsteher, die entscheiden so, hey, du kommst hier rein oder du bleibst heute draußen. Das zum einen und zum anderen, und da weiß man relativ viel schon darüber, ist, dass das Mikrobiom ein ganz wesentlicher Bestandteil unseres Immunsystems ist. Warum? Weil diese Mikroorganismen unser Immunsystem schon ganz, ganz früh an, quasi vom ersten Moment, wo wir das Licht der Welt erblicken, unser Immunsystem trainieren und sagen, hey, guck mal, wir die Mikroben als Teil des Hauptmikrobioms, wir sind die Guten, wir sind die harmlosen Besiedler. Und hier gibt es aber auch krankheitsverursachende Erreger. Und das Mikrobiom lehrt quasi dem Immunsystem, was ist gut und was ist böse, sodass das Immunsystem, also die Bakterien, die Teil unseres gesunden Mikrobioms sind, auch toleriert auf der Haut und umgekehrt krankheitsverursachende Bakterien und Erreger effektiv bekämpfen kann.
Das ist ja total spannend. Ich stelle mir das auch so vor, dass die Bakterien und diese ganzen Mikroben, die da auf der Haut unterwegs sind, im Prinzip, wie du gesagt hast, diese Türsteherfunktion erfüllen, indem sie auch gar keinen Platz lassen im Prinzip dafür, dass sich da neue, irgendwie schlechte Bakterien breit machen können. Da werden wir sicher auch gleich nochmal zukommen, wenn es zum Thema Desinfektion und Hygiene geht. Tati, neben der Funktion fürs Immunsystem erfüllt ja das Mikrobiom auch eine ganz wichtige Rolle für die Hautbarriere, richtig?
Ganz genau so ist es, weil das Mikrobiom tatsächlich auch reguliert, wie die oberste Hautschicht, ja, sich bildet. Und wir nennen das, wie die Hornzellen eben reifen. Das ist ganz, ganz wesentlich, damit diese Hornzellen in der obersten Hautschicht auch ihre Hautfunktionen erfüllen können. Und es fördert auch Reparaturmechanismen in dieser obersten Hautschicht. Also ganz, ganz wichtig für eine intakte oberste Hautschicht ist das Mikrobiom.
Wie ist es denn mit der Zusammensetzung des Mikrobioms, Tati? Sind überall im Prinzip die gleichen Bakterien und sonstigen Keime zu finden oder unterscheidet sich das so von, von Stelle zu Stelle?
Also das Hautmikrobiom ist tatsächlich sehr, sehr unterschiedlich. Nicht nur, wenn wir von Mensch zu Mensch gucken, also mein Hautmikrobiom ist anders als dein Hautmikrobiom, Felix. Wir wissen auch, dass das Hautmikrobiom bei Babys anders ist als bei Erwachsenen. Und wir wissen, dass selbst an einem Körper, also wenn ich jetzt mal bei mir gucke, wäre die Zusammensetzung dieser Bakterien ja vor allem anders im Gesicht, ja, oder an einer zum Beispiel feuchten Stelle wie meinen Achselhöhlen oder einer sehr trockenen Stelle wie zum Beispiel meinem Unterarm. Also je nachdem, ja, was für Nährstoffe diese Bakterien letztlich haben auf der Haut, wachsen sie dort besonders gut und in hoher Zahl und bilden sogenannte Nischen auf dieser Haut. Das ist total spannend.
Deswegen, ich meine, Bakterien spielen ja zum Beispiel auch bei Erkrankungen wie Akne eine Rolle. Und Akne tritt ja eben auch nur in bestimmten Körperstellen auf. Das hat ja sicher damit auch was zu tun, oder?
Genau, das liegt daran, dass diese sogenannten Cutibakterien, die bei der Akne eine wichtige Rolle spielen, die ernähren sich eben besonders gerne von Hautfetten. Und weil die Talg- und damit die Fettproduktion ja durch die Hormone in der Pubertät dann zunimmt, ja, in den talgdrüsenreichen Arealen, also hier Gesicht, Brust, oberer Rücken, sehen wir dann auch an diesen Stellen die entzündlichen Läsionen, die wir von der Akne kennen. Also das hängt alles direkt zusammen. Hormone produziert mehr Talg, mehr Fett für die Bakterien vermehren sich und die Bakterien in dem Falle sorgen eben für Entzündung, die mitverantwortlich ist für die Entstehung der Akne.
Tati, du hast ja schon darüber gesprochen, dass das Mikrobiom für unsere Gesundheit eine wichtige Rolle spielt. Mich würde interessieren, in welcher Art und Weise unser Verhalten oder auch äußere Einflussfaktoren insgesamt eine Wirkung haben auf die Gesundheit unseres Mikrobioms. Kannst du da vielleicht was dazu sagen?
Ja, also es gibt eine ganze Reihe äußerer Einflussfaktoren, die eben die Zusammensetzung des Mikrobioms beeinflussen können, bis hin zu das Mikrobiom krank werden lassen können. Dieses kranke Mikrobiom in Anführungszeichen erkennt man daran, dass eben die Vielfalt an Bakterien abnimmt und wir dann zum Beispiel auch zunehmend krankheitsfördernde Bakterien auf der Haut haben. Gutes Beispiel hierfür wäre zum Beispiel die Neurodermitis. Da haben wir insgesamt viel, viel weniger Bakterienvielfalt und dafür ganz viel von einem bestimmten Bakterium, was dann auch die Neurodermitis verschlimmert, nämlich dem Staphylococcus aureus Bakterium. Und wir wissen, dass es verschiedene Einflussfaktoren von außen gibt. Ja, und die sind super vielseitig. Also fängt an mit Klima, Luftverschmutzung, ja, hin zu Stress, den wir als Menschen haben. Aber natürlich auch ja gewisse Praktiken, die wir durchführen, von also intensivierten Hygienepraktiken, die heute ganz, ganz anders sind als jetzt zum Beispiel im Mittelalter.
Das ist ja auch keine große Überraschung eigentlich, oder? Weil wenn man was auf die Haut draufschmiert, dann trifft es ja genau diese Bakterien, diese Keime, die sich darauf befinden. Und das hat natürlich dann einen positiven oder negativen Auswirkungen darauf, ob die weiter über die überleben können oder ob sie sich weiter vermehren können. Und das Gleiche gilt ja fürs Klima im Prinzip auch. Wenn es jetzt besonders warm ist, dann fühlen sich die einen Bakterien wohler und wenn es besonders kalt ist, die anderen. Das heißt, das kann man sich schon vorstellen. Du hast aber auch noch gesagt, Stress zum Beispiel, das finde ich spannend, weil Stress ja was ist, was wir immer so mit der Psyche irgendwie zusammenbringen. Kannst du was dazu sagen, inwiefern, wie da der Zusammenhang ist zwischen dem Mikrobiom und Stress?
Ja, da ist die Forschung tatsächlich noch ganz in den Anfängen, in den Grundlagen, weil Stress lässt sich ja leider auch so ganz schlecht bemessen. Aber es scheint schon einen Unterschied zu geben zwischen, das ist vor allen Dingen im Tiermodell bisher untersucht worden, zwischen gestressten Mäusen und deren Hautmikrobiom und nicht gestressten Mäusen. Da weiß man leider noch nicht ganz viel drüber. Vor allen Dingen weiß man noch nicht, wie man es überhaupt beeinflussen kann, ja, weil sich ja Stress schlecht behandeln lässt, in Anführungszeichen. Aber da scheint auf jeden Fall was dran zu sein. Dasselbe gilt auch für die Kosmetikprodukte, die wir auf unsere Haut geben. Auch die haben natürlich einen Einfluss auf das Mikrobiom. Ja. Das kann sein, weil zum Beispiel Kosmetikprodukte die Haut reizen, weil da austrocknende Inhaltsstoffe drin sind oder zum Beispiel ja Duftstoffe, die Haut reizen. Kann man auch im Positiven sein, dass durch eine geeignete Hautpflege die Hautbarriere gestärkt wird und dadurch auch über die Hautbarriere oder Hautinteraktion mit dem Mikrobiom sich das Mikrobiom zum Positiven verändert.
Ich habe dich jetzt gerade total unterbrochen. Du hattest ja im Prinzip noch, hattest ja ein paar Punkte genannt. Gibt es da noch mehr?
Ja, auf jeden Fall die Ernährung, ganz, ganz wichtiger Punkt, ja, weil wir wissen auch, Ernährung beeinflusst natürlich das Darmmikrobiom, weil sich ja die Bakterien im Darm unmittelbar auch von dem ernähren, was wir unserem Körper zuführen. Aber wir wissen auch, dass das Darmmikrobiom in enger Kommunikation steht mit dem Hautmikrobiom und sogar mit dem Gehirn. Also die kommunizieren miteinander und beeinflussen sich gegenseitig, sodass auch schon spannend ist, ja, inwieweit eine gesunde Ernährung auch ein gesundes Hautmikrobiom und damit eben Hautgesundheit als solches auch positiv beeinflusst. Genau, und dann natürlich sowas wie Schlaf und körperliche Aktivität, also auch Sport, hat Auswirkungen auf das Mikrobiom. Und ich bin mir sicher, dass wir da in den nächsten Jahren auch konkrete Forschungsergebnisse bekommen werden, weil wir natürlich sagen wir ja, Schlaf ist gut für eine gesunde Haut, ja, macht einen guten Teint. Dasselbe gilt für Sport, ist auch gut für die Haut. Aber wie und warum? Vielleicht ist das Mikrobiom eine Antwort auf diese Frage.
Ist ja unglaublich spannend, dass am Ende die Augenringe, die man hat, wenn man nicht lang genug geschlafen hat, am Ende von den Bakterien kommen. Aber so genau ist es noch nicht untersucht. Das heißt, wollen wir uns jetzt nicht zu voreiligen Schlüssen hinreißen lassen.
Und vielleicht zu guter Letzt auch noch ein Punkt, den ja ihr natürlich auch als Eltern, liebe Herzis, sicherlich ja spannend finden werdet, so wie ich als Mama auch, dass natürlich die soziale Interaktion, also mit wem haben wir wirklich Körperkontakt, wen berühren wir, wer berührt uns, ja, weil wir tauschen ständig eben auch Mikroben und Mikroorganismen auf der Haut aus. Nicht zuletzt wissen wir auch, dass die Art, wie unsere Kinder auf die Welt kommen, also ob sie vaginal entbunden werden und quasi den Geburtskanal, die Vagina durchschreiten oder aber per Kaiserschnitt auf die Welt kommen, maßgeblich entscheidet, wie unser Mikrobiom als allererstes in dieser frühen Lebensphase zusammengesetzt ist.
Tati, lass uns doch gleich mal bei dem Thema bleiben, und zwar Geburt. Du hattest gerade von einer vaginalen Geburt gesprochen. Hier ist es ja so, dass das Kind, was davor in der Gebärmutter drin ist, wo keine, im Idealfall keine Keime vorhanden sind, auf einmal auf die Welt kommt, und zwar über den Geburtskanal, und sich da mit ganz vielen mütterlichen Keimen sozusagen ansteckt. Da gibt's ja auch so ein bisschen Forschung zu, weil das ist ja auch ein ganz interessanter Punkt bezüglich welchen Einfluss es hat auf das spätere Leben des Kindes, wenn ich mich nicht täusche, oder?
Genau. Also, tatsächlich, ich muss dich einmal korrigieren, Felix. Bis jetzt dachte man auch, dass wenn wir als Fetus quasi in unserer Mutter im Mutterleib sind, dass wir gar keinen Kontakt mit irgendwie Mikroorganismen haben und dass wir steril aufwachsen im Mutterleib. Ist aber nicht so. Wir wissen auch, dass Bakterien schon im Mutterleib dazu beitragen, dass das Immunsystem des ungeborenen Kindes quasi schon geprimed wird und auch quasi ja schon geformt und geprägt wird. Aber die, ja, wie soll ich sagen, der maßgebliche oder substanzielle Kontakt mit Mikroorganismen findet eben bei der Geburt statt. Und man sieht das daran, dass das Hautmikrobiom bei Neugeborenen eben dem Mikrobiom in der Vagina der Mutter ähnlich ist, und umgekehrt bei Kindern, die per Kaiserschnitt zur Welt kommen, entspricht das Mikrobiom eher dem Hautmikrobiom der Mutter. Sodass es also Unterschiede gibt im Hautmikrobiom von Babys, je nachdem, wie sie auf die Welt gekommen sind. Diese Unterschiede gleichen sich aber komplett an nach ungefähr ja so 6 bis 8 Wochen. Total spannend. Umgekehrt ist es aber auch so, dass wir vermuten, dass Forschungsergebnisse zeigen, dass je nachdem, ob ich per Kaiserschnitt oder vaginaler Entbindung zur Welt gekommen bin, mein Risiko für gewisse Krankheiten sich verändert. Also konkret gesprochen, Kinder, die per Kaiserschnitt auf die Welt kommen, haben später im Leben ein erhöhtes Risiko, Asthma zu entwickeln, Allergien zu entwickeln. Ja? Und man vermutet, dass das eben auch an einem veränderten Mikrobiom liegen könnte.
Tati, lass mich da nochmal ganz kurz reingrätschen, weil da habe ich eine Sache jetzt nicht verstanden. Du hast auf der einen Seite gesagt, dass Kinder, die mit Kaiserschnitt auf die Welt kommen, eben ein erhöhtes Risiko für bestimmte Erkrankungen haben. Aber gleichzeitig hast du ja gesagt, dass sich das Mikrobiom relativ schnell, also nach 6 Wochen, angleicht. Das bedeutet, dass die Kinder, die per Kaiserschnitt oder die Kinder, die natürlich auf vaginale Art geboren wurden, am Ende das gleiche Mikrobiom haben. Wie kann das denn sein?
Ja, das versteht man noch nicht ganz genau, aber wir wissen eben, dass dieser ganz frühe Kontakt mit den Mikroorganismen quasi bei Geburt und in den ersten Lebenstagen und teilweise eben jetzt ja auch schon im Mutterleib, also davor schon, ja, eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt für unser Immunsystem, dass es geprägt wird, dass es lernt zu unterscheiden zwischen Gut und Böse. Und es liegt zumindest nahe, dass Erkrankungen wie zum Beispiel allergische Erkrankungen, wo ja quasi das Immunsystem auf harmlose Substanzen übertrieben stark reagiert, weil es eben nicht erkennt, ah, das ist gut, sondern es denkt, zum Beispiel die Hausstaubmilbe wäre böse, ja, oder das Kuhmilcheiweiß wäre böse, dann könnte das eben an diesem sehr kleinen, ja, wie soll ich sagen, Fenster der Prägung des Immunsystems liegen, was in den ersten Lebenswochen und vielleicht ja schon viel früher noch im Mutterleib stattfindet, ist eine Vermutung, die momentan noch in Studien untersucht wird.
Tati, wichtig an der Stelle, glaube ich, ist aber noch zu sagen, dass die Art und Weise, wie ein Kind geboren wird, ist nicht der einzige Einflussfaktor, der entscheidet, ob am Ende ein Kind eben eine von den von dir genannten Erkrankungen bekommt oder nicht. Ich kann aber tatsächlich von mir sagen, dass ich als Kaiserschnittkind geboren wurde und tatsächlich auch Neurodermitis hatte und immer noch ein bisschen habe. Das heißt, ich kann diese Korrelation schon am eigenen Leibe nachvollziehen.
So, Felix, und jetzt komme ich. Ich bin nämlich auch per Kaiserschnitt zur Welt gekommen und habe Gott sei Dank gar nichts in Richtung Allergien oder Neurodermitis oder Asthma. Und daran sieht man mal genau, wie du sagst, ja, es spielt neben dem Geburtsmodus natürlich eine ganze Reihe an Faktoren, ja, maßgeblich auch unser eigenes Erbgut, unsere Gene eine Rolle, wie sich unser Mikrobiom entwickelt und natürlich wie im Laufe des Lebens, was dann noch an Faktoren dazukommt. Aber es ist auf jeden Fall spannend, diese Verbindung zwischen Kaiserschnitt, verändertes Mikrobiom ganz früh im Leben und dann später im Leben ein erhöhtes Risiko für bestimmte Erkrankungen. Aber an der Stelle, wenn ihr jetzt euer Kind eben per Kaiserschnitt geboren habt, bitte, ja, gebt euch jetzt keine Schuld oder macht euch Sorgen, ja, sondern es gibt eine ganze Reihe an Einflussfaktoren. Da macht euch jetzt bitte keinen Kopf.
Tati, jetzt haben wir darüber gesprochen, inwiefern das Mikrobiom bei Babys eine wichtige Rolle spielt. Gehen wir vielleicht mal einen Schritt weiter. In der Jugend spielt ja das Mikrobiom auch eine große Rolle. Ich hatte es vorher schon kurz angesprochen, bei der Akne zum Beispiel.
Ja, es ist richtig, weil eben da neben, also Geburt ist quasi die erste große Veränderung, aber da das Mikrobiom erst etabliert wird, dann haben wir in der frühen Kindheit ja ein Kommen und Gehen, ein großes Krabbeln. Da ist das Mikrobiom noch sehr instabil und verändert sich. Auch hier wieder in unterschiedlichen Körperregionen in unterschiedlichem Ausmaß. Und in der Jugend kommt die nächste große Veränderung, vor allen Dingen, weil dann eben in den talgreichen Arealen, wo dann mehr Talg, mehr Öl oder mehr Hautfette produziert werden, sich da die Zusammensetzung ändert. Der Grund auch, warum wir in dieser Lebensphase dann häufig oder sehr, sehr häufig auch Akne sehen, hatten wir vorhin ja schon gesagt. Und dann geht es eben über ins Erwachsenenalter. Und erst im Erwachsenenalter, kann man sagen, ist dieses Mikrobiom mehr oder weniger stabil, sodass man anhand des Mikrobioms das chronologische Alter, also das tatsächliche Alter eines Menschen auf ungefähr plus minus 4 Jahre genau bestimmen kann. Finde ich auch total spannend. Also zeig mir dein Mikrobiom und ich sag dir, wie alt du bist. Das ist auf jeden Fall schon mal eine coole Anwendung.
Ja, total crazy, oder? Ich meine, man kann mit dem Mikrobiom nicht nur ja zwei Menschen voneinander unterscheiden, sondern man kann sogar über einen Menschen sagen, wie alt er ist. Kaum vorzustellen irgendwie. Total spannend. Tati, zum Abschluss würde ich gerne noch drüber sprechen, was man denn konkret tun kann, damit das Mikrobiom auf der Haut deines Kindes gesund bleibt. Gibt's da was, was du empfehlen würdest? Gibt's da was, was man vermeiden sollte?
Also nochmal an der Stelle, ja, die Forschungsergebnisse, die wir bislang haben zum Hautmikrobiom, sind noch in den Anfängen, ja, sodass auch entsprechend die Empfehlungen ja erstmal so eher allgemeinen Charakter haben. Aber klar, ich meine, wenn man sich das aussuchen kann und wenn das gewünscht wird von der Mutter, dann ist sicherlich eine vaginale Entbindung in Anführungszeichen förderlich für ein Mikrobiom mit dem Zusatz, wenn dein Kind per Kaiserschnitt zur Welt kommt, ja, gleicht sich das Mikrobiom im Laufe der Zeit dann auch wieder an. Also da ist nichts verloren, da ist kein Kind in den Brunnen gefallen. Aber wenn möglich und wenn gewünscht, vaginal entbinden, ja, stillen auch als Form, ja, sozusagen direkter Hautkontakt. Natürlich beeinflusst Hautkontakt mit der Mutter auch das Mikrobiom des Kindes sicherlich förderlich, auch für die Mikrobiomgesundheit allgemein. alles an sozialer Interaktion, wo wir miteinander in Kontakt kommen, und zwar richtig wörtlich, wo Haut mit Haut Kontakt hat, wirkt sich auf das Mikrobiom aus, in aller Regel auch positiv. Umgekehrt übertriebene Hygiene, also hier ständiges Desinfizieren, hundertprozentige Sterilität im Alltag, ist sicherlich nicht gesund und sollte auch vermieden werden. Man muss dann natürlich da irgendwie die Balance finden. Man will auch keine Infektion riskieren, gerade nicht bei den Kleinkindern. Aber man will eben auch nicht übertrieben steril die Umgebung gestalten. Kontakt neben Menschen natürlich auch mit der Natur, mit Tieren, ja, so diese Bauernhof-Idylle, wo wir einfach mit ganz, ganz vielen Mikroben auch in Kontakt kommen, ist sicherlich hilfreich. Und umgekehrt, alles, was unsere Keimzahl reduziert, also Schlagwort Antibiotika, sollte man wirklich nur dann geben, innerlich wie äußerlich, wenn es unbedingt erforderlich ist. Sprich, wenn es wirklich eine Infektion gibt. Und ansonsten sollte man nach Möglichkeit die Haut in Ruhe lassen. Wir reden jetzt von einer, in Anführungszeichen, gesunden Haut, mit einer gesunden Hautbarriere möglichst in Ruhe lassen.
Tati, da drängt sich bei mir gleich eine Frage auf. Du hast gerade gesagt, nicht übertrieben desinfizieren. Seit Corona sind wir, oder gibt es viele, die immer so eine kleine Handdesinfektionsflasche mit sich rumtragen und irgendwie, nachdem sie in der U-Bahn waren, sich als erstes die Hände desinfizieren. Würdest du sagen, sollte man eher wieder lassen? Haben wir davor auch nicht gemacht? Oder ist es auch okay, weil es eben auch die gefährlichen Keime auf der Haut reduziert?
Ja, das ist eben genau das, was ich sage. Das ist irgendwie so eine Gratwanderung, ja, zwischen zu viel übertriebener Hygiene und dem nötigen Kontakt mit Mikroben, der gesund für uns Menschen ist. Ich meine, bei der Händedesinfektion wissen wir ja auch, dass innerhalb von wenigen Minuten nach der Desinfektion sich im Grunde genommen unsere ursprüngliche Keimzusammensetzung ja wieder herstellt. Ja, das Mikrobiom ist immer bemüht, wieder in dieses ursprüngliche Gleichgewicht zurückzugelangen, sodass diese Effekte auch ohnehin nur kurzfristig sind. Also ich finde, es kommt darauf an, Felix, wir beide, die wir als Ärzte arbeiten und wirklich ganz, ganz viel Kontakt auch mit kranken Menschen haben in unserem Berufsalltag, wir sollten vermehrt auf Desinfektion setzen. Wenn ich das nicht habe im Alltag, dann sollte ich das eher lassen, wäre meine persönliche Meinung.
Das heißt, du hast kein so ein kleines Desinfektionsfläschchen dabei?
Nein, ich sehe das auch an ganz vielen Kinderwägen, dass ich also hier Mütter, und dann werden auch gleich die ganzen Kinder immer mit dem Desinfektionsmittel am besten von oben bis unten eingerieben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das gesund ist für unser Hautmikrobiom, und ich mache das auch bei meinen Kindern bewusst nicht.
Mhm. Jetzt hattest du ja gerade noch gesagt, dass auch Antibiotika, wenn möglich, vermieden werden sollten. Ich glaube, es leuchtet vielen ein. Wie ist es denn mit Probiotika, also mit Nahrung, das sind ja meistens Nahrungsergänzungsmittel, die man einnehmen kann, die damit werben, die Darmflora zu unterstützen? Hat das eine positive Auswirkung auf die Bakterien oder die Keime auf der Haut?
Ja, ist ein Riesenfeld, kriegen wir auch ganz, ganz viele Rückfragen von Eltern, weil eben, wie du sagst, ja auch ganz aggressiv von Herstellern damit beworben wird, dass diese Probiotika alle möglichen positiven Gesundheitseffekte haben. Es gibt, soweit ich weiß, auch relativ gute Daten vom Einsatz von diesen Probiotika, also quasi gesunden Bakterien, sowohl in Tablettenform als auch spannenderweise in Cremeform, die man direkt auf die Haut aufbringt, die für die A, Behandlung, aber B, auch Vorbeugung von Neurodermitis untersucht wird. Und da scheint es teilweise sehr gute Effekte zu geben. Das Problem ist aber, dass wir noch nicht wissen, welche Bakterien genau in welcher Menge und vor allen Dingen auch zu welchem Zeitpunkt gegeben werden sollten. Sollte das die schwangere Mutter schon machen? Sollte das Baby das machen? Sollte man das als Erwachsener noch machen? Also da gibt es noch ganz viele Ungeklärtheiten. Aber ich bin sehr optimistisch, dass Probiotika in der Zukunft wirklich eingesetzt werden können zur Behandlung und auch Vorbeugung von verschiedenen Erkrankungen, ja.
Super, vielen Dank dir. An der Stelle würde ich gerne nochmal sagen, dass Tati die Folge Das große Krabbeln nennen wollte, was ich sehr witzig fand, weil wenn man das große Krabbeln hört, dann kitzelt es einen schon so ein bisschen, weil man das Gefühl hat, diese vielen Abermilliarden Bakterien und Keimstämme auf der Haut da so rumwuseln fühlen zu können. Eine super spannende Folge heute wieder mit dir, Tati. Ich habe viel gelernt über die Grundlagen zum Mikrobiom, Ich habe jetzt schon, sehe ich schon bei Instagram die vielen Nachfragen, die wir bekommen werden, besonders auch, was das Thema Neurodermitis betrifft, weil auch hier das Mikrobiom eine ganz große Rolle spielt. Tati, lass uns doch dazu nochmal eine ganz eigene Folge machen, weil ich glaube, da können wir auch nochmal richtig viel zu erzählen, oder?
Ja, mega spannend. Ich habe auch schon ganz viel recherchiert für euch, liebe Herzis, habe selber wieder ganz viel dabei gelernt und würde dieses Wissen super gerne mit euch teilen.
Unbedingt. Und dann machen wir auch nochmal eine Folge zum Darmmikrobiom, inwiefern sich das, inwiefern das auch für die Hautgesundheit ganz konkret eine Rolle spielt. Finde ich nämlich auch total spannend. Vielleicht können wir da irgendwie einen coolen Experten einladen.
Das machen wir. Das machen wir auf jeden Fall. Und ihr, liebe Herzis, schreibt uns doch gerne eure Fragen zum Thema Mikrobiom, ob Mikrobiom der Haut oder Darmmikrobiom, Mikrobiom bei Neurodermitis, was immer euch interessiert zu diesem Thema. Schickt uns am besten eine DM auf Instagram und dann bauen wir diese Fragen gerne in den nächsten Episoden mit ein.
In jedem Fall. Vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich schon auf nächste Woche. Tati, haben wir schon ein Thema für nächste Woche?
Felix, ich dachte, nächste Woche machen wir mal Verbrennungen und Verbrühungen und was ihr wirklich in so einer Notfallsituation als Eltern zu Hause machen könnt.
Auch super relevantes Thema. Ich freue mich drauf. Tati, bis dahin.
Alles Liebe für euch. Macht's gut. Ciao, Felix.
Ciao.
An dieser Stelle möchten wir der Deutschen Stiftung Kinderdermatologie und der B. Braun Stiftung für die Unterstützung und Förderung danken und danken dir fürs Zuhören und dein Interesse am Podcast. Bei Fragen oder Anregungen kannst du uns immer gerne über unseren Instagram-Account kontaktieren, den du in den Shownotes findest. Melde dich auch gerne für unseren Newsletter an, um eine Zusammenfassung der Folge und weitere exklusive Inhalte zum Thema Kinderhaut zu erhalten. Der Haut- und Herz-Podcast wird produziert von Cepia. Die Aufnahmeleitung habe ich, Johanna, übernommen und die Musik kommt von Felix King und Luke Larsen. Wir freuen uns, wenn du auch nächste Woche wieder dabei bist.